Damit
das
Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel. Licht im Schacht.
Herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Podcasts Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Heute geht es um das Thema Unsicherheit über den richtigen Weg oder überhaupt die Angst, etwas falsch zu machen oder auch die Spannung zwischen dem alten und dem neuen Weg und den Wunsch nach der perfekten Lösung. Und ich musste zuerst daran denken, das erinnert so ein bisschen an Phobo, oder?
Ja, genau. Wir haben da gestern schon mal drüber gesprochen. Ein Phänomen unserer Zeit. FOBO bedeutet Fear of a Better Option. Die Angst, dass es noch eine bessere Option geben könnte. Also immer dieses Gefühl zu haben, ich habe mich vielleicht falsch entschieden oder es gibt so viele Möglichkeiten und sich gar nicht zu entscheiden. Also da gibt es ganze Forschung dazu, sehr spannend. Der Professor Dr. Barry Schwartz, das ist ein Amerikaner, darum wird er bestimmt Schwartz gesprochen, keine Ahnung. Der hat dazu sehr viel geforscht und ein Buch geschrieben, kann ich euch empfehlen. Das heißt Anleitung zur Unzufriedenheit, warum weniger glücklich macht. Und er schreibt da ganz viel über dieses Phänomen FOBO, dass ja, wir heute irgendwie denken, wir brauchen unendlich viel Freiheit zur Glücksmaximierung. Also in jedem Bereich habe ich Freiheit, alles Mögliche zu wählen. Und die Logik dahinter ist, dass das glücklich macht, dass ich unendlich viele Möglichkeiten habe. Aber der sagt, in der Praxis stimmt das nicht, sondern genau das Gegenteil tritt ein. Wir sind völlig unzufrieden und überfordert mit dieser Entscheidungsfreiheit in allen Bereichen.
Also ich kenne das auf jeden Fall für mein Leben ganz, ganz konkret. Also früher hast du ja ganz normal, was weiß ich, analog Fernseher geguckt und da wusstest du, aha, du hast jetzt hier 7 Sender und auf irgendeinem der 7 Sender wird schon ein cooler Spielfilm kommen. Du musstest um 8:45 vorm Fernseher sitzen, wenn du was angucken wolltest. Heutzutage kannst du ja zu jeder Zeit Amazon Prime, Netflix und was es da alles gibt, Apple TV, kannst du dich hinsetzen und kannst aus einer endlosen Datenbank raussuchen, was am besten für diesen Abend, für dein Gefühl, was du vielleicht gerade hast oder für die Situation passen könnte. Und bei mir führt das ganz oft dazu, dass ich irgendwie da sitze, wenn ich gerade mit einer Serie irgendwie durch bin und dann überlege, was könntest du denn als nächstes angucken? Und es gab tatsächlich bei mir schon Abende, wo ich über dieses Raussuchen im Prinzip abgestorben bin und gar nichts mehr angeguckt habe, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Weil ich dachte, das könnte cool sein und dann guckt man kurz rein, ah, vielleicht ist das eigentlich noch geiler und dann kommt man irgendwie so ein Suchen rein, weil man das Perfekte haben will. Und am Ende entscheidet man sich für gar nichts. Also zumindest geht es mir so. Kennst du ähnliche Situationen?
Genau das Gleiche kenne ich auch. Vor allen Dingen, wenn man noch versucht, mit der Frau zusammen den Film zu suchen. Dann sagt der eine, der wäre gut, der andere, der wäre gut. Und man sucht dieses perfekte Ergebnis, den perfekten Kompromiss. Und wir hatten das auch schon, dass wir eine halbe Stunde gesucht haben und dann gesagt haben, scheiß drauf, wir machen ein Spiel. Und dann den Fernseher wieder ausgemacht oder so.
Ja, ohne gute Entscheidung, sage ich mal. Ja. Zu spielen, mal wieder die Brettspiele rauszuholen.
Das machen wir sehr oft, tatsächlich. Aber ich kenne es auch bei anderen Sachen, dass ich zum Beispiel lieber zu Jack & Jones gehe, wo es irgendwie 10 Pullover, 10 T-Shirts und 10 Hosen gibt, als zu C&A, wo du 3 Etagen Riesenladen hast und das überfordert mich einfach. Da habe ich auch gar keinen Bock, da durchzulaufen und zu suchen, ob eventuell noch irgendwo ein Regal versteckt ist, wo es eine noch geilere Hose gibt.
Also meine Frau und ich, wir merken das zum Beispiel auch beim Thema Essen gehen. Also wir gehen relativ selten essen, das hat zum einen sich ein bisschen durch die Kinder auch entwickelt so, dass wir am Anfang, wo die klein waren, bist du nicht so groß essen gegangen, weil das ja auch nicht so einfach immer abläuft mit Kindern. Jetzt sind sie zwar größer, aber jetzt ist es vielleicht eher so, dass man sagt, ey, das ist mir einfach zu teuer, jetzt so regelmäßig essen zu gehen. Aber wenn ich dann mal essen gehe und wir uns dazu durchringen können, lass uns doch mal wieder hier zum Grieche oder da und dorthin gehen, dann habe ich ein Riesenproblem oftmals mit der großen Speisekarte. Also wenn Restaurants eine riesen Speisekarte haben, wo man ja annimmt, dass je mehr Auswahl du hast, desto besser kannst du das auf deine konkreten Bedürfnisse abstimmen, desto mehr scheitere ich dort an der Speisekarte und denke, oh, hoffentlich habe ich mich nicht falsch entschieden. Und dann ist es so ein banges Warten, bis das Essen dann kommt und du siehst dann, ja, es war richtig oder es war falsch. Also ich liebe da eher zum Beispiel auch bei Restaurants welche, die, was weiß ich, 7 Speisen drauf haben und wo du weißt, von den 7 passt am ehesten zu mir Speise 3 oder Speise 5 und dann nimmst du die einfach. Einfach, weil du auch nicht mehr Auswahl hast. Also ich finde das tatsächlich besser, ja. In dem Fall, dass weniger da manchmal mehr ist.
Spricht der Meister für die Qualität, wenn der Chinese nicht noch griechisches Essen anbietet.
Ja, oder wo wir letztens hier ist auch schon ein paar Jahre her, aber wir sind noch bei diesem Inder, der italienisch anbietet, ja. Der Döner anbietet, der indisch anbietet, genau, und italienische Pasta-Sachen anbietet, wo du dann denkst, okay.
Der kann alles.
Multitalent.
Genau, und das sagt ja auch der Professor Schwartz, der sagt das ja auch, dass es am Ende dazu kommt, dass man sich dann gar nicht entscheidet, weil es zu viele Möglichkeiten gibt, auch bei großen Dingen. Also Ich kenne das auch bei, keine Ahnung, zum Beispiel die Wahl eines neuen Handys, dass man dann ewig lang vergleicht. Ich bin dann jemand, ich schreibe dann Listen, was spricht für das Handy, was spricht für das Handy. Und meine Frau wird dann schon wahnsinnig, sagt, jetzt hör doch mal auf, noch eine Liste zu schreiben und noch ein Handy mit drauf zu nehmen. Sie entscheidet zum Beispiel eher so impulsiv aus dem Bauch raus.
Ja.
Und ich komme dann oft gar nicht zu einer Entscheidung und denke dann, oh, das könnte falsch sein, vielleicht gibt es noch was Besseres und schiebe das nochmal raus. Habe dann noch wochenlang mal schon kaputtes Ranz-Handy mit einem kaputten Display, weil ich mich einfach nicht für Neues entscheiden kann. Und was der halt sagt, entweder man schiebt es auf oder, also man entscheidet es gar nicht oder man entscheidet sich irgendwann und ist aber unzufrieden und denkt, es hätte bestimmt eine bessere Wahl gegeben.
Ja.
Und er sagt, es zieht sich sogar durch bis in das Thema Partnerwahl hinein, dass viele Leute einen Partner haben und denken, na, es gibt vielleicht noch was Besseres und sich wieder trennen, obwohl eigentlich scheinbar alles stimmt. Und wenn man mal guckt, wie hoch die Trennungsquote ist, dann ist das, denke ich, auch ein Argument, was damit reinspielt.
Also ich kenne das tatsächlich auch, dass ich irgendwas kaufen wollte. Ich habe jetzt mir überlegt, in welchem Moment das mir passiert ist und könnte jetzt kein konkretes Produkt nennen, aber mir geht das ähnlich wie dir mit deinem Handy, dass ich auch schon ein paar Mal in irgendeinem Geschäft war oder im Baumarkt war, mir was kaufen wollte und dann merkte, oh, ich hatte ja die Variante oder die Variante und bin, anstatt mich für eins von beiden zu entscheiden oder von eins von fünf zu entscheiden, wieder nach Hause gefahren und dachte, na gut, das müssen wir erstmal nochmal auf Eis legen, da muss ich nochmal bewegen im Inneren und nochmal eine Nacht drüber schlafen, was könnte denn jetzt besser sein und was sind die Nachteile? Und das Problem ist ja, dass gleichzeitig ja unsere Entwicklung so schnell ist, dass wenn du dir zu viel Zeit dafür nimmst, dich entscheiden zu wollen über irgendeine Produktpalette, inzwischen schon wieder neue rauskommen.
Ja.
Und das hört ja praktisch nie auf, sondern es kommt dann wieder das Nächste. Ist das Nächste besser als das Vorhergehende? Und plötzlich wird die Auswahl noch größer. Also auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und spannend auch deswegen, weil wir sind ja auch mit zu anderen Zeiten aufgewachsen. Also ich bin schon ein bisschen älter, du bist noch nicht ganz so alt. Aber wir kennen ja auch beides und trotzdem packt uns diese neue Zeit und diese neue Situation genauso wie Jugendliche, genauso wie Ältere. Wobei mein Vater, der guckt noch linear Fernseher. Wir waren jetzt mal Wochenende nicht zu Hause und mein Vater, der ist zurzeit Rentner und sollte praktisch einfach hier pennen bei uns zu Hause und auf die Kinder aufpassen, weil das war... Ach nee, wir waren unabhängig. Es war okay, Wochenende. Wir waren unabhängig voneinander, nicht zu Hause, meine Frau und ich. Ich war auf Dienstreise, sie war auf Dienstreise und die Kinder sind relativ groß, kriegen das auch halbwegs hin, frühes aufzustehen und sich fertig zu machen. Aber wir haben dann, oder meiner Frau war es lieber, wenn jemand da ist. Und so haben wir meinen Vater gefragt und der kam zum ersten Mal mit so einer Netflix-Situation. Also wir haben kein lineares Fernsehen mehr und er sollte dann daraus irgendwas raussuchen. Und ja, kannst du mir das mal einstellen mit dem Nesquik hier? Hat er zu meinem Sohn gesagt, das haben die danach noch alle lachend erzählt, weil er völlig überfordert war.
Ja.
Er hat gesagt, ich will einfach angucken, was ich hier, was kommt denn heute Abend? Dann zu hören, na, heute Abend kommt alles.
Ja.
Wie spät denn? Na, zu jeder Zeit. Das war schon für ihn so eine absolute Überforderung.
Aber es ist ja auch interessant, dass die ganzen Anbieter darauf reagieren. Also gerade bei Netflix gibt es ja diese Funktion, schlag mir einen Film vor. Weil die auch wissen, die Menschen sind überfordert mit dieser Auswahl. Oder bei Kochseiten habe ich das letztens gesehen. Du hast ja bei, keine Ahnung, chefkoch.de, hast ja 18.000 Rezepte oder sowas. Und da eins auszusuchen, ist ja Wahnsinn. Aber du kannst dort auch sagen, schlag mir drei Rezepte vor.
Ja.
Weil wir eigentlich viel glücklicher sind und viel zufriedener und viel besser damit klarkommen, wenn die Auswahl begrenzt ist. Und wenn man dann von den dreien eins aussucht, hat man das Gefühl, ich habe mich entschieden. Und es wurde einem aber trotzdem auch ein Stück Freiheit abgenommen, die ihn einfach überfordert.
Ist ja auch selbst so bei dem, wir gucken ja oftmals dann nach den Sternen, ne, wenn irgendwelche Bewertungen sind, weil das am Ende für uns auch nochmal die Auswahl einschränkt. Also welche Rolle jetzt auch so Bewertungen spielen, eine viel größere Rolle als früher vielleicht.
Ja.
Aber das schränkt eben unsere Auswahl nochmal konkret ein. Dann musst du eben dann nicht alle angucken, sondern du sagst, ab 4 Sterne gucke ich mir das Produkt an und alles darunter kommt gar nicht in die engere Auswahl. Ob das vielleicht auch gut ist oder nicht, keine Ahnung, spielt in dem Moment keine Rolle. Aber wir suchen letztlich Orientierung.
Hm.
Also diese große Freiheit, von der man zwar immer spricht, will man dann doch nie ganz, sondern man braucht irgendwo einen Ort, wo man sich orientieren kann. Und vielleicht ist es eine ganz gute Überleitung auch zum Inhaltlichen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, bevor wir zum Bibeltext kommen, würde ich vielleicht noch ganz kurz was sagen, was davor passiert ist, weil man es sonst vielleicht nicht gut versteht, wenn man es nicht gelesen hat. Und zwar muss man ja wissen, die ersten Missionare, die dann losgezogen sind, die sind ja vor allen Dingen zu den Juden gegangen und haben den Juden von Jesus erzählt. Und die ersten Christen waren quasi Judenchristen. Also die sind als Juden aufgewachsen, auch mit all den Geboten und Traditionen und sind dann Christen geworden. Und daraus entstand eine Situation, dass viele nicht wussten, wie lebe ich denn jetzt damit? Gelten jetzt die jüdischen Regeln oder die christlichen Regeln oder darf ich jetzt alles über Bord werfen? Genau, und so ist dieser Streit entstanden, nämlich, dass die in der Gemeinde waren in Antiochia und dort Leute gesagt haben, ja, es ist gut, dass ihr Jesus annimmt, aber ihr müsst euch trotzdem noch beschneiden und trotzdem noch an irgendwelche Gesetze des jüdischen Glaubens halten. Und dann hat halt Paulus gesagt, das ist nicht so. Und dann gab es halt einen Riesenstreit. Und darum sind Paulus und Barnabas dann zu den Aposteln nach Jerusalem gegangen und haben die gefragt, haben gesagt, hey, trefft mal eine Entscheidung, ihr seid die Leiter der Gemeinde, wie können wir damit gut umgehen? Und diese Ergebnisse dieses Apostelkonzils, darum geht es im heutigen Text.
Dann würde ich ein kurzes Gebet sprechen und dann lese ich uns den Text. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du durch dein Wort zu uns sprechen willst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns offene Ohren und ein offenes Herz gibst, dass du uns veränderst durch dein Wort. Amen. Ja, unser heutiger Text steht in Apostelgeschichte 15, die Verse 22 bis 41. Und die Apostel und Ältesten beschlossen, samt der ganzen Gemeinde aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern. Und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend: Wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Zilizien, weil wir gehört haben, dass einige von den Unsern, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben. So haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer auszuwählen und euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Männer, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden. Denn es gefällt den Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden gehen und denen, die sie gesandt hatten. Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia und lehrten und predigten mit den vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus hielt es aber nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinde. Ja, bis hierhin der Text für heute. David, wo bist denn du hängen geblieben heute?
Ja, ein echt spannender Text und ich finde, er wirft sehr große Themen auf. Ich hoffe, ich kriege das gut gebündelt. Ich finde es spannend, über was die sich hier streiten. Also das geht ja schon im Anfang von Kapitel 15 los. Am Ende ist es ja die Frage, was braucht es noch außer Jesus für die Rettung? Und das finde ich irgendwie ein guter Punkt und ich will den mal nennen, es gibt keine Jesus-Plus-Theologie. Also es braucht nichts außer Jesus. Und ich finde es krass, wie Paulus hier steil geht, auch schon im Kapitel 15 am Anfang, wie er sagt, er gerät mit denen aneinander, weil er das nicht stehen lassen kann, dass die sagen, es braucht Jesus und die Beschneidung und noch irgendwas dazu. Und man sieht das ja auch in anderen Punkten, zum Beispiel Luther will ich da auch mal mit reinnehmen, der da ja auch steil geht, als es den Ablasshandel zum Beispiel gab und sagt, es darf nicht noch was dazugeben zu Jesus. Es braucht nur Jesus, nur die Gnade von Jesus. Alles andere ist irgendwie Zusatz, aber das hat nichts mit der Rettung zu tun. Und ja, ich finde es spannend, dass dort so die zwei vielleicht größten Theologen für uns, wenn man es so will, als evangelische Christen mit Paulus und Luther, dass die an dem Punkt völlig steil gehen und sagen, das können wir nicht akzeptieren, das können wir nicht stehen lassen. Hier geht es nicht um was, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, was man verhandeln kann, sondern an dem Punkt radikal Jesus und nichts weiter brauchst zur Errettung. Und ich glaube, dass es auch für uns heute noch so ein spannendes Thema ist und dass je nach Gemeinderichtung wir so verschiedene Sachen noch hinzufügen. Also die einen sagen vielleicht, ja, du brauchst Jesus und das Sprachengebet. Wenn du das hast, dann bist du auf dem richtigen Weg, dann bist du gerettet, dann zeigt sich, der Heilige Geist ist in dir. Oder andere würden vielleicht sagen, es braucht das Sakrament und Jesus. Also es braucht die Taufe genau zu dem Zeitpunkt, entweder als Baby oder als Erwachsener, eine bestimmte Anzahl Abendmahl, nur dann bist du gerettet. Oder keine Ahnung, wieder andere würden es am Lebenswandel vielleicht aufhängen, zu sagen, ja, du kannst schon Christ werden, aber du musst erst aufhören zu rauchen. Oder du musst erst aufhören, weiß ich nicht, untreu zu sein deiner Freundin, deiner Frau. Und da ist halt Paulus klar und sagt, nein, nur Jesus rettet. All das andere ist vielleicht wichtig, aber das hat alles nichts mit der Rettung zu tun. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu trennen, weil die Folge ist sonst, und das steht ja auch hier in dem Text, dass die Leute verwirrt waren, dass Menschen verwirrt sind, ob sie gerettet sind. Und ich habe schon oft Leute getroffen, die keine Heilsgewissheit haben. Die sagen, na, bin ich denn gerettet? In meinem Leben ist noch so viel schief. Aber am Ende hängt es allein an der Frage, glaubst du, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er deine Sünde getragen hat? Und wenn du darauf Ja sagen kannst, das ist die einzig entscheidende Frage, wo es um die Rettung geht. In 1. Johannes 5, Vers 12 steht, wer Jesus hat, hat das Leben. Punkt. Da gibt es nichts dazu. Und trotzdem, und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, also man muss es einfach im Kopf trennen. Bei der Rettung geht es nur darum, ob man Jesus hat. Und wenn man aber gerettet ist und als Geretteter lebt, sollte das natürlich Konsequenzen im Leben haben. Und das ist dann der Bereich, den nennt die Bibel Heiligung. Also wie lebe ich als Christ?
Ja.
Wie lebe ich als jemand, der gerettet ist? Und dann sollte ich natürlich nicht mehr irgendwie untreu sein meiner Freundin. Und wenn ich das ernst nehme, dann werde ich das auch nicht mehr. Dann werde ich nicht mehr die Leute anlügen und da werde ich noch Fehler machen, aber ich werde nicht mehr mich drauf ausruhen und sagen, ach, ich bin ja gerettet, ich lebe einfach, wie ich will. Sondern es wird dann Auswirkungen haben. Und auch Abendmahl und Taufe und so, das ist wichtig, aber diese Sachen sind eben nicht so wichtig, dass wir uns von der Rettung trennen können. Und ich finde das Beispiel mit dem Typ, der mit Jesus am Kreuz hängt und dort noch irgendwie zum Glauben kommt an Jesus. Und Jesus sagt, du wirst gerettet, du bist gerettet, wir werden zusammen im Paradies sein. Und der hat sich nicht mehr taufen lassen, der hat nicht mehr Sprachengebet bekommen, denke ich. Der hat auch nicht mehr alle seine Probleme in Ordnung bringen können in seinem Leben. Und trotzdem war er gerettet. Also das ist, glaube ich, so ein übelst wichtiger Punkt, das ganz klar zu trennen. Das eine, da geht es um die Rettung und da geht es nur um Jesus. Und das andere, da geht es um Lebenswandel. Das ist super wichtig und da haben wir viel zu sagen. Und die Bibel ermahnt uns zu ganz vielen Sachen. Aber dort geht es nicht darum, ob wir gerettet sind. Es kommen ja dann auch noch diese vier Gesetze, also wo Jakobus sagt, an die vier Sachen haltet euch trotzdem. Und das zeigt ja, dass es für einen Lebenswandel trotzdem noch Relevanz hat. Vielleicht kurzer Exkurs, es gab ja bei den Juden 613 Gebote und die trennen sich ja in Zeremonialgesetz, da geht es so um Reinheit und so kultische Sachen, und das Moralgesetz. Und die Juden haben immer geglaubt, wenn der Messias kommt, dann sind diese Zeremonialgesetze aufgehoben, weil er macht uns rein. Und dann müssen wir nicht mehr selber auf unsere Reinheit achten. Und Jesus sagt es ja auch, euch macht nicht mehr das unrein, was ihr esst. Also Jesus erfüllt genau die Erwartungen des Messias und sagt, die Reinheitsgebote, die Zeremonialgesetze gelten nicht mehr. Und trotzdem sind von den Sachen, die Jakobus sagt, sind ja drei von den Zeremonialgesetze, esst kein Fleisch mit Blut und so. Das gilt eigentlich nicht mehr. Aber Jakobus sagt, lebt es trotzdem, weil er lebt mit den Judenchristen zusammen. Und das ist einfach nötig für ein funktionierendes Leben. Und auch die anderen Gesetze, die Moralgesetze, die gelten ja weiter, auch mit Jesus. Wir sollen trotzdem noch nicht töten und nicht lügen und nicht Ehe brechen und so. Und das dient ja einfach einem funktionierenden Leben. Und darum werden diese Sachen auch nicht aufgehoben. Und da geht es ja auch darum, dass wir vielleicht eine Freiheit haben, hat man ja am Anfang schon das Thema, aber dass Freiheit nicht immer gut ist. Also Paulus bringt es im Korintherbrief auf den Punkt und sagt dort, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Und manches schadet einfach dem anderen. Und manchmal habe ich vielleicht eine Freiheit, aber die ist gar nicht gut für den anderen. Also ich habe überlegt, was ein gutes Beispiel ist. Mir ist kein geiles eingefallen, aber ich dachte so, ich habe vielleicht die Freiheit, Pferdeknacker zu essen. Sorry, ist ein dummes Beispiel.
Hast du mal welche gegessen?
Nee, tatsächlich nicht, aber mir ist irgendwie das eingefallen.
Immer, als ich Praktikum im Rahmen meiner Fachoberschule gemacht habe, 4 Wochen irgendwo, die hatten Freitag immer Pferdebockwursttag. Und da musste ich auch erstmal ein bisschen, dachte, oh, die sehen ja viel dunkler aus, die Würste.
Ja.
Da hatte ich auch erstmal so meine Schwierigkeiten. Das ist so meine Erfahrung mit Pferdewürsten.
Aber hat es geschmeckt?
Ich fand es eigentlich ganz lecker. Ich habe dann irgendwann später nochmal Pferdesalami gegessen. Die finde ich fast noch geiler als normale, aber ich habe, das ist jetzt das letzte Mal, wo ich Pferd gegessen habe, bestimmt jetzt schon 10 Jahre her.
Okay, aber was ich eigentlich sagen wollte zu der Pferdewurst, vielleicht habe ich die Freiheit, Pferdeknacker zu essen, aber wenn jetzt zu mir zu Besuch Leute kämen, die übelste Pferdeliebhaber sind, die selber Pferde haben, dann wäre es übelst asozial, ich setze denen Pferdewurst vor. Also ich würde das dort lassen aus Liebe zu den Menschen, die ja, bei mir zu Besuch kommen. Aber es ist kein Gesetz. Und genauso ist es, glaube ich, hier mit diesen 4 Geboten von Jakobus. Die wären nicht wichtig gewesen zu halten für die Rettung, aber die sind wichtig, dass miteinander Leben funktioniert.
Vielleicht könnte man dort noch mal einen Blick drauf werfen, auf diese 4 Punkte, die da genannt werden im Text. Also wir haben einen Punkt, es soll von nun an kein Götzenopferfleisch mehr gegessen werden. Grund dafür war einfach, dass oftmals dieses Götzenopferfleisch einfach direkt mit dem Götzenkult verbunden war. Und man sollte sich abgrenzen, oder die christliche Gemeinde sollte sich abgrenzen vom alten Götzendienst. Oder wird ja gesagt, man soll kein Blut essen. Für Juden gilt Blut als etwas Heiliges, als der Sitz des Lebens. Und als Zeichen von Respekt vor Leben und Abgrenzung auch wieder vor heidnischen Praktiken sollten sie kein Blut mehr essen. Oder kein ersticktes Essen. Das ist im Prinzip das gleiche wie mit dem Blut. Ersticktes bedeutet, sie sind nicht völlig ausgeblutet, die Tiere, sondern da ist noch Blut im System. Also ein ähnlicher Punkt wie der davor. Und auch die sexuelle Unmoral sollten sie vermeiden. Einfach weil in heidnischen Kulturen gab es zum Beispiel sowas wie Tempelprostitution und auch generell eine lockere Sexualethik. Und letztendlich wird hiermit gesagt, für euer Heil gibt es nichts anderes als Jesus. Aber für eure Heiligung gibt es Punkte, wie du es auch schon gesagt hast, die machen durchaus Sinn. Und man kann ja jetzt mal überlegen, was steckt eigentlich in diesen 4 Punkten drin. Also wie du es schon gesagt hast, im Grunde stecken hier 2 Sachen drin. Wenn sie sich daran halten, dann war Gemeinschaft wurde ermöglicht, weil christliche Juden und Heiden sollten gemeinsam essen können und gemeinsam leben können. Und da die Juden in bestimmten Bereichen da gerade sehr sensibel auch waren, was Blut betrifft, was diese erstickten Speisen, also diese erstickten Tiere betraf, sollten auch Heiden darauf verzichten, einfach um gemeinsam auch Leben möglich zu machen, ohne dass einer ständig dort am Tisch dann die Nase rümpft und sagt, das ist aber nicht okay.
Ja.
Und der zweite Punkt, der in den 4 Punkten deutlich wird, es gab eine klare Abgrenzung vom heidnischen Umfeld. Also Christen sollten sich sichtbar vom alten heidnischen Kult trennen. Sie sollten nie einfach das machen, was ihr Umfeld damals gemacht hat. Und das war zum Beispiel der Punkt, Thema sexuelle Unmoral. Hier wird gesagt, auf der einen Seite, Heil allein durch Jesus. Aber wenn ihr Heiligung, wenn ihr als Kinder Gottes leben wollt, dann gibt es Punkte, sich auch als Kinder Gottes zu verhalten und nie einfach das zu machen, was das Umfeld um euch herum eben genauso macht. Heute können wir vielleicht diese 4 Punkte so zusammenfassen. Punkt Nummer 1, Gott gehört der erste Platz in meinem Leben, keine Götzen. Punkt Nummer 2, Leben und Blut sind was Heiliges. Punkt Nummer 3, Sexualität ist Gottes Idee und hat Ordnung. Und Punkt Nummer 4, Christen leben rücksichtsvoll miteinander. Vielen Dank erstmal, David. Also ich bin hängen geblieben beim Vers 24. Dort heißt es, weil wir gehört haben, dass einige von den Unseren, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben. Also offensichtlich sind da Leiter aufgetreten oder Lehrer aufgetreten oder haben sich als Lehrer aufgespielt. Die haben gesagt, christlicher Glaube ist so und so zu verstehen. Und Paulus wendet sich hier dagegen oder die Apostel wenden sich hier dagegen und sagen, nee, das hat mit dem Evangelium, was ihr sagt, nichts zu tun. Und die treffen sich gemeinsam und überlegen, wie ist denn das Evangelium hier am besten anzuwenden in dieser konkreten Situation. Und ich habe so gedacht, wir haben es heute ein kleines bisschen einfacher als die damals, weil wir haben heute die Bibel als die, wie heißt es im Lateinischen, Norma Normans, also die normierende Norm, also die Bibel ist für uns die Richtschnur, an der wir prüfen können, ob eine Meinung gut ist, von Gott ist oder ob wir Gottes Weg verlassen. Das hatten die damals nicht so einfach. Die hatten das Alte Testament, die hatten natürlich, einige von ihnen haben Jesus konkret selber erlebt, also die hatten es im Kopf, sie haben es gehört, aber sie hatten es noch nicht so, wie wir es heute einfach niedergeschrieben vor unseren Augen haben. Von daher finde ich das spannend, wie das hier passiert, dass sie nämlich sagen, ey Gott, was willst du? Und sie gehen gemeinsam ins Gebet und sie reden miteinander, sie tauschen sich darüber aus. Und ich finde diesen Vers 24 dahingehend noch ganz spannend. Da heißt es, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Also es ist nicht einfach so, dass sich da ein paar Leute getroffen haben und die haben gesagt, so wollen wir jetzt das Evangelium verstehen.
Ja.
Was weiß ich, 5 Stimmen zu 3 Stimmen oder
nicht diesen, einfach Demokratie.
Genau, es war keine demokratische Abstimmung, sondern hier heißt es, denn es gefällt dem Heiligen Geist. Und da kann man davon ausgehen, dass die ins Gebet gegangen sind, dass sie gesagt haben, wir wollen hier ringen um die Wahrheit. Woran hängt das Heil? Gibt es ein Jesus Plus? Ja. Und sie sind dann zu diesem Entschluss gekommen, wie du es auch gesagt hast. Der Vorteil, den wir heute haben, ist, dass die Apostel damals mit dem Geist Gottes das so festgelegt haben, wie sie es festgelegt haben. Weil wir haben heute die Bibel. Und Bibel ist für uns die Richtschnur. Du kannst eine krumme Linie nur daran erkennen, wenn du sie an eine gerade Linie anlegst. Und das ist für mich heute die Bibel oder sollte für uns die Bibel heute sein. Bis 2019 gab es zum Beispiel in Frankreich noch das Urkilogramm. Also das Gewicht, ganz physisch konnte man das anfassen. Ja. Und dieses Urkilogramm hat praktisch alle weiteren Gewichte normiert. Also wenn du irgendwo in Deutschland gelebt hast und sagst, das ist jetzt ein Kilo, in echt war es nur 0,8 Kilogramm, dann konnte man anhand des Urkilogramms nachweisen, nee, dein Kilo ist kein Kilo, sondern das ist das originale Kilo.
Ja.
Oder wenn du heute auf die Uhr guckst, sagst, nee, es ist jetzt, was weiß ich, 8:55 und die Atomuhren, also es gibt so 400 bis 600 Atomuhren, die sozusagen gemittelt werden, das ist die Maßeinheit für Zeit, die wir heute haben, die sagen aber was anderes, dann stimmt deine Uhr einfach nicht.
Ja.
Also du brauchst etwas, woran du vergleichst das, was du eben hast. Also deine Uhr vergleichst du mit den Atomuhren, das Kilogramm mit diesem Urkilogramm und dasselbe gab es früher auch für einen Meter, was ist eigentlich ein Meter ganz genau. Und so ähnlich ist die Bibel für uns Christen. Es ist sozusagen das Urkilogramm, die Atomuhr. Und mein Bemühen muss immer wieder sein, mein Leben an diesem Urkilogramm zu vergleichen und anzulegen. Und dann werde ich erkennen, wo habe ich Krümmungen in meinem Leben? Wo weiche ich vom Wort Gottes ab? Wo mache ich Dinge anders, als Gott eigentlich von mir sich wünschen würde? Und das merke ich eben in dem Moment, wo ich sage, die Bibel ist für mich die normierende Norm, über die nichts steht und die mein Leben korrigieren kann. Und darum ist es umso wichtiger oder so wichtig, in der Bibel zu lesen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast hier machen. Weil wir glauben, die Bibel ist der Maßstab, auch in der heutigen Zeit. Also dafür lohnt es sich zu kämpfen. Also dieses Streiten, dieses Ringen damals, war ja nicht, dass sie gesagt haben, oh, es ist eine neue Zeit und wir müssen jetzt gucken, wie wir das anpassen. Das war ja hier nicht der Hauptgrund, sondern der Grund war, dass, wie du es am Anfang erklärt hast, dass in Juden die Christen geworden sind und plötzlich sind Heiden die Christen werden.
Ja.
Es ging nie darum, Modeerscheinungen der damaligen Zeit jetzt zu integrieren in das Evangelium, sondern das war ein ganz anderer Grund.
Ja.
Und das ist eben bis heute eigentlich das Gleiche. Es geht nicht darum, dass man diesen Text liest und sagt, ja, die haben doch schon damals, ja, als eine neue Situation war und eine neue Gesellschaft, dann haben sie es wieder ein bisschen angepasst. Das stimmt so nicht. Also so eine Deutung würde ich hier ablehnen an der Stelle.
Ja, das sehe ich auch so. Aber jetzt will ich noch wissen, was ist denn mit dem Urkilogramm passiert? Du hast gesagt, es gab es bis 2009?
19. Also es gab es bis 2019 und man hat dann festgestellt, dass durch Korrosion, einfach durch die Dauer, sich das Gewicht geringfügig verändert hat.
So.
Also es wurde zwar extra schon speziell gelagert, dass das eben nicht so passiert, aber dass das Urkilogramm eben nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. Wie man das jetzt herausfindet, weiß ich nicht. So weit bin ich nicht vorgedrungen. Es gab auch so einen Urmeterstab, bei dem weiß ich, heute gibt es eben nicht mal diesen Urmeterstab, sondern heute sagt man, ein Meter ist die Strecke, die das Licht in ein durch 299.792.458 Sekunden Licht im Vakuum zurücklegt.
Okay.
Also die Strecke, die das Licht in dieser Zeit schafft, ist ein Meter. Wobei ich mir dann so vorgestellt habe, wie messe ich das jetzt, wenn ich irgendwo im Garten was baue und was ausmessen muss.
Hol mal eine Taschenlampe.
Einer mit der Stoppuhr, einer mit der Taschenlampe.
Weil wie das beim Gewicht ist, kann uns ja mal jemand in die Kommentare schreiben. Da lernen wir auch mal was.
Genau, dass wir auch mal was lernen. Das war mein erster Punkt.
Vielen Dank. Versprochen, ich mache meinen zweiten Punkt kürzer. Ich habe beim ersten ein bisschen weit ausgeholt. Ich finde es spannend, dass es in dem Text ja eigentlich um den Streit gibt. Also schon vor unserem Text bricht er ja aus, dort steht, sie hatten einen nicht geringen Streit mit den Leuten dort in Antiochia. Und auch am Ende von unserem Text, im Vers 39, steht nochmal, sie kamen scharf aneinander. Erstmal eine coole Formulierung. Und ich finde es schön, dass die Bibel so ehrlich ist. Also, dass die nicht so ein Happy-Clappy-Life beschreibt. Paulus ist perfekt und alles ist gut. Auch der Holy Paulus streitet sich und gerät mit jemandem aneinander und zwar scharf. Das heißt, es war bestimmt auch nicht guter Streit, weil die gehen am Ende getrennter Wege und ich denke...
Frischer Sriracha, so ist ein Streitwort, das ja, ne?
Und ich denke, das ist immer eine Folge von Sünde. Also da, wo Trennung passiert, ist es eine Folge von Sünde. Ich glaube, die waren beide zu sehr auf ihre Meinung beharrt und trotzdem sieht man ja in dem Text, dass beide eigentlich das Beste wollen. Also der Barnabas sagt, lass uns doch gnädig mit diesem Markus sein, der hat es verkackt, aber wir nehmen ihn trotzdem wieder mit. Und Paulus sagt, nee, das Evangelium zu verkünden ist so wichtig, an der Stelle können wir nicht gnädig sein. Und der ist dort eher konsequent. Beide wollen das Beste und fetzen sich dort. Und ich finde es cool, dass das passiert, weil es ja irgendwie auch was Normales ist, zu streiten. Ich mache mit meiner Frau so Ehevorbereitungskurse und auch immer mal so Gespräche mit Ehepaaren. Und für manche ist das so erschreckend zu streiten, weil sie so Harmonietypen sind. Und dann sagen wir immer, es ist völlig normal zu streiten. Es gehört dazu. Die Frage ist, wie man streitet. Also man kann ja lernen, gut zu streiten, dann ja, zu einem Punkt zu kommen, gewaltfrei zu kommunizieren und solche Sachen. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Aber ich finde es spannend, dass es manchmal einfach wichtig ist, zu streiten. Und gerade auch, wenn wir bei Luther heute schon mal waren, dass er sich dort gestritten hat, war ja unglaublich gut. Er hat ja dort um die wahre Lehre gerungen. Und an manchen Punkten kann man auch Irrlehre nicht stehen lassen, wie Paulus hier oder wie Luther. Und wiederum an anderen Punkten, denke ich, wäre es so gut, wenn wir einfach auch lernen würden, uns selber nicht so wichtig zu nehmen und den anderen stehen zu lassen. Also gerade bei der Frage Taufe, das habe ich heute schon mal angeschnitten, bleiben wir dabei. Manche kommen vielleicht zu dem Ergebnis, Kindertaufe ist das Ding, weil sich dort die Gnade Gottes am besten zeigt. Andere sagen, es braucht erst einen Glaube und die Taufe ist eine Bestätigung. Und ich würde mir da wünschen, dass man da auch verschiedene Punkte einfach stehen lassen kann. Dass man trotzdem fröhlich miteinander als Christen lebt. Und mich kotzt da diese Arroganz manchmal an, zu sagen, ja, wir haben es verstanden und ihr lebt Irrlehre oder so. Und das gibt es in ganz vielen Punkten und ich denke, da müssen auch wir uns an die Nase greifen, wo wir manchmal stolz sind und denken, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich würde mir da wünschen, dass man da einfach so diese Bereitschaft hat, dem anderen zuzuhören und manchmal Sachen nebeneinander stehen zu lassen und manchmal aber auch für das zu streiten, was richtig ist und zu sagen, das kann ich nicht stehen lassen. Dafür brauchst du viel Weisheit und ich finde es cool, dass am Ende dort steht, sie entließen sie in der Gnade Gottes. Also die haben es irgendwie verrissen, aber die Gnade Gottes steht trotzdem drüber. Und sie haben einen Fehler gemacht, aber Gott macht trotzdem was Gutes draus und sorgt dafür, dass aus der einen Missionsreise dann sogar zwei werden. Also der eine geht nach Zypern, die anderen gehen woanders hin. Am Ende durch den Streit, durch was eigentlich nicht gut war, durch diese Trennung, macht Gott in seiner Gnade sogar noch was Gutes, dass an zwei Punkten das Evangelium verkündet wird. Und ich denke, das kann uns auch ermutigen, dass da, wo wir Fehler machen, wo wir vielleicht auch zu sehr streiten für was gar nicht wichtig ist, wir brauchen auch diese Gnade, wir brauchen Buße und Gott kann was Gutes draus machen.
Also daran schließt sich auch ein bisschen mein Punkt auch an, dieses Streiten, dieses Ringen um das Wichtige, um das Entscheidende, wird in der Bibel immer trotzdem als was Gutes dargestellt. Man kann ja auch sagen, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung, wir gehen unsere Wege. Es gibt den Punkt, wo es auch nicht anders geht, wo man Meinung einfach auch stehen lassen muss. Und gleichzeitig ermutige ich auch immer wieder, ermutigt der Text letztlich auch, dass man über Positionen auch streiten darf, im positiven Sinne. Was wir an den Text lernen, ist dieses gemeinsame Handeln. Die treffen sich in Jerusalem, die setzen sich zusammen, nee, irgendwie chaotisch, nee, einzelgesteuert, sondern lass uns zusammenkommen, wir wollen vor Gott treten, wir wollen fragen, was ist seine Meinung zu der konkreten Situation. Und wir haben ja heute oftmals die Gefahr in unserer individualistischen Zeit, in der wir leben, dass wir uns unseren eigenen Glauben so zusammenbasteln. Also ich glaube das, du glaubst das, lassen wir uns doch einfach in Ruhe, soll doch jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Und das finden wir aber in der Bibel nicht. Sondern dort ist ein Ringen um einen gemeinsamen Glauben. Ja. Eben nicht dieses Individualistische. Und deswegen mache ich Mut, glaube an Jesus ist immer wieder auch in Gemeinschaft gebettet. Und deswegen mache ich auch euch Zuhörern Mut, immer wieder auch Gemeinschaft zu suchen mit anderen Christen, ins Gespräch zu kommen oder vielleicht gerade dort, wo du Glaubensfragen hast, mit denen du hart am Struggeln bist, weil du nie weißt, wie ist es gemeint? Wie kann man denn das heute überhaupt noch leben? Und es gibt ja auch so Fragen, wo auch ich manchmal das Wort Gottes nie verstehe oder es mir anders wünschte oder sagen würde, ey, das finde ich zu hart oder das finde ich zu schwer, wie es dort geschrieben ist. Ich krieg's nie rein einfach in meinem Leben. Dass du eben mit diesen Glaubensfragen nicht allein bleibst, sondern dass du zum einen in seinem Wort immer wieder liest, dass du Zeit fürs Gebet hast und dass du diese Fragen aber auch im Austausch mit anderen Christen stellst, mit ihnen Gemeinschaft hast und dass ihr über Fragen ins Gespräch kommt. Das lerne ich aus diesem Text ein Stück weit. Das wäre mein zweiter Punkt.
Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir kommen zu den Nuggets. Ich fange mal an. Mein Nugget wäre heute keine Aufforderung, sondern eher ein Zuspruch. Nämlich dieses, hast du Jesus, dann hast du das Leben. Also leg diese Sorge ab, bin ich gerettet. Wir dürfen im Evangelium leben. Und es ist eigentlich eine übelste Freude, dass es eben nicht darum geht, was bringen wir, sondern Jesus hat alles gebracht. Und sich das einfach mal wieder neu vor Augen zu führen, sich das schenken zu lassen, ich glaube, das sorgt für eine ganz tiefe Freude, für eine ganz große Begeisterung. Und ich glaube, dass gerade daraus dann auch kommt, dass wir anders leben. Also nicht andersrum dieses, ich muss dies und das tun, das wird uns immer unter Druck setzen und bringt vielleicht auch dieses FOBO mit, was muss ich noch tun, um ein guter Christ zu sein, sondern wir leben eigentlich genau von der anderen Richtung, dieses, wir lassen es uns schenken, dass wir nichts tun können, nichts dazu beitragen, wir kriegen das Leben geschenkt, wir kriegen die Ewigkeit und die Rettung geschenkt und daraus darf ganz viel Gutes erwachsen.
Ja, mein Nugget schließt sich im Prinzip an dem an, was ich zuletzt auch gesagt habe. Welche Fragen hast du gerade, wo du im Glauben einfach struggles, wo du Schwierigkeiten hast, wo du die Bibel vielleicht auch nicht verstehst? Und ich mache dir Mut, das nicht in dich reinzufressen und irgendwie für dich selber zu klären, sondern bewusst mal auch die Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen und den Mut zu haben, das anderen Christen mal mitzuteilen. Ey, ich denke an der und der Stelle bisher so und so oder ich verstehe das und das nicht. Wie siehst denn du das? Und ins Gespräch zu kommen und keine Angst davor zu haben, was könnten die anderen Christen jetzt über mich denken? Bin ich dann überhaupt noch Christ? Gehöre ich überhaupt noch zu der Gruppe? Weil ich glaube, das größte Problem, was wir aktuell auch in Gemeinde so haben, ist so Heuchelei, dass man nach außen so tut, wie wir sehen es alle gleich, aber innerlich sich schon längst an verschiedenen Punkten verabschiedet hat. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist im Prinzip, ehrlich zu sein und ehrlich seine Fragen auf den Tisch zu packen. Und das haben die Apostel hier gemacht, die haben sich sogar getroffen und die haben hart gerungen. Und sie sind am Ende mit Gottes Hilfe zu einem guten Ergebnis gekommen. Und das wünsche ich uns auch, dass wir einfach unsere Struggles im Glauben mit anderen Christen teilen und gemeinsam darum ringen, den Willen Gottes auch rauszukriegen für unser Leben, für unsere Fragen. Genau.
Cool, vielen Dank. Dann bleibt uns nur noch zu sagen:
Schicht im Schacht.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Licht im Schacht.